Jacket. Wir bauen die Welt, ein Stein auf dem anderen, in Russlattnach. Wir sind die Planer, die handeln, von Rostock bis Hanoi, Brücken und Gebäude. Unsere Projekte sind nachhaltig, keine leeren Träume. Bauen die Welt, bau sie auf. Architektur und Ingenieur, wir geben nicht auf. Digital und nachhaltig, wir denken voraus. In Russlattnach, wir bauen ein Haus.
Dann herzlich willkommen zum IL-Podcast, dem neuen Format von In Russlattnach. Mein Name ist Oliver Kramer, ich bin langjähriger Journalist und Podcaster. Ich freue mich ganz besonders, durch dieses Format führen zu dürfen und ja, bin ganz begeistert, spannende Persönlichkeiten und Mitarbeitende aus dem In Russlattnach Kosmos kennenzulernen. Was haben wir vor? Wir wollen natürlich über die einzelnen Fachbereiche, Projekte, aber auch Pläne und Visionen des Unternehmens informieren. Und wir wollen mit diesem Format Brücken bauen, vernetzen und vielleicht auch den ein oder anderen zum Mitmachen auffordern. Passend dazu heute Folge 1. Ich habe das große Vergnügen, mit Ingo Aschmann zu sprechen, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung bei In Russlattnach SE. Herzlich willkommen, Herr Aschmann, im Podcast.
Schön, da zu sein. Vielen Dank.
Für Sie neue Erfahrungen, Podcast, auch was Neues? Schon ein wenig Mikro erfahren.
Na, Mikro erfahren würde ich es deutlich nicht nennen. Sicherlich mal in Zusammenhang mit irgendwelchen Reden, wie ja auch auf unserem Betriebsfest. Aber in diesem Format hier wirklich noch nie. Ich bin auch sehr gespannt, was auf mich zukommt, wie wir gemeinsam diese Reihe gestalten werden.
Um das Ganze ein wenig auch aufzulockern, haben wir uns eine kleine Rubrik überlegt, die nennt sich IL Warm-up. Und da geht es vor allen Dingen darum, den Menschen dahinter ein wenig kennenzulernen. Und das sind in der Regel 7 Fragen. Und ich starte einfach mal ganz locker mit der Einstiegsfrage. Herr Aschmann, was wollten Sie werden, als Sie klein waren?
Ich glaube, da unterscheide ich mich wahrscheinlich nicht von anderen. Ich glaube, so die meisten Kinder, wenn sie im Kindergarten sind, haben eher so Träume wie Feuerwehrmann, Lokomotivführer, Astronaut. Ich kann mich an solche Comicsendungen wie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer erinnern oder der kleine Feuerdrache Krisu, wenn ich an meine Jugend denke, der ja auch immer Feuerwehrmann werden wollte.
Ich werde Feuerwehrmann,
Ja, genau der. Und mit dem, glaube ich, konnte ich mich schon gut als Kind identifizieren.
Sind Sie heute auch manchmal Feuerwehrmann?
Ja, ich glaube, in meiner Aufgabe gehört es ein ganzes Stück natürlich dazu, im Endeffekt hinter den Mitarbeitenden zu stehen und quasi als Feuerwehrmann auch da zu sein, wenn es Probleme gibt, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht einzelne Bereiche, einzelne Mitarbeiter nicht lösen können. Und da einzuspringen, dazu gehört schon ein nennenswerter Anteil meines Tages.
Was motiviert Sie, morgens aufzustehen? Da steckt natürlich die Frage dahinter, auch eine gewisse intrinsische Motivation und letztendlich auch verbunden mit Ihrer sehr verantwortungsvollen Aufgabe bei In Russlattnach.
Ich glaube, ohne eine intrinsische Motivation würde sicherlich der Arbeitsaufwand, den wir, ich glaube, alle in Führungsaufgaben irgendwo haben, nicht möglich sein. Es ist ganz, ganz sicher nicht irgendwelche monetären Anreize. Deswegen, davon bin ich fest überzeugt, steht niemand morgens auf. Sondern es ist genau Dinge, die Sie ja gerade auch schon zwischen den Zeilen genannt haben, gerade die Herausforderungen, die man sich tagtäglich stellt, durchaus die Stützung auch von Mitarbeitenden, das Lösen von Problemen. Ja, wie sehr wohl auch die Verantwortung, die man natürlich hat. Ich habe gerade schon bei dem Thema Reden das Betriebsfest genannt und das sind immer solche Momente, wie wir es ja in diesem Jahr im Van der Falk-Ressort in Berlin hatten, mit über 420 Teilnehmern. Wenn man sich da vor doch diesen enorm großen Kreis von Mitarbeitenden stellt, dann wird einem bewusst, welche Verantwortung man doch hat. Und all diesen Menschen ist man natürlich nicht nur rechenschaftspflichtig, sondern trägt auch für diese eine gewisse Verantwortung. Und das ist, glaube ich, das, was viele dann in Führungsaufgaben auch antreibt. Das mache ich nicht alleine, sondern die Gemeinschaft im Team. Und wir haben da auch gerade, glaube ich, bei In Russlattnach in der Verwaltung wirklich ein ganz, ganz tolles Team, mit dem es auch einfach Spaß macht, täglich diese Herausforderungen anzugehen.
Auch wenn Sie als Vorsitzender der Geschäftsführung sicherlich vor allen Dingen Führungsaufgaben übernehmen und Sie ein ganz, ganz großes Team haben, viele Direktoren, Regionaldirektoren und die vielen Mitarbeitenden, die letztendlich die Projekte ja auch ich sage jetzt mal so bildlich, auf die Straße bringen. Ist es dann aber auch diese Motivation, etwas, ich sage jetzt mal so bildlich, plastisch zu erschaffen? Also da wird ja was gebaut und das steht dann da im besten Fall 50, 60, 70 Jahre.
Im besten Fall sogar noch länger. Die Bedeutung von dem, was wir tun, ist mir vielleicht noch viel stärker bewusst geworden, als ich das erste Mal damals noch mit Klaus Ammermann unseren Standort in Togo in Westafrika besucht habe. Gerade bei Entwicklungshilfenprojekten, gerade bei Projekten in Entwicklungsländern sind wir mit dem, was wir tun, mit unseren Projekten noch viel dichter dran beim Leben dieser Menschen und verändern mit den Projekten, die wir machen, wirklich nachhaltig die Lebensumstände, die Lebensbedingungen zum Teil von Millionen von Menschen. Ich glaube, das ist was, auch auf das wir sehr, sehr stolz jeweils sein können, was mich auch gerade berührt hat, wenn man dort ist, dass da viele unserer Projekte einfach für Menschen vor Ort eine andere Bedeutung noch mal haben in Europa, wo für uns ja doch viele Sachen selbstverständlich sind. Und ja, das macht einen dann auch durchaus ein Stückchen stolz.
Wenn Sie die freie Wahl hätten, was würden Sie gern einmal bauen oder bauen lassen?
Wir haben ja gesellschaftliche Herausforderungen, gerade wenn ich an Nachhaltigkeit, Klimawandel und Ähnliches denke. Wenn ich jetzt mal so das Flieber tüt, um weiter in meiner Jugend und Kindersendungen
träumen
zu
Sie
denken,
mal.
Genau, dann vielleicht doch so eine Maschine, die sowas wie den Klimawandel ein Stück rückgängig machen könnte, also CO2 aus der Atmosphäre herausfiltern kann, eine Maschine, die unserem Planeten wieder nachhaltig Ressourcen zufügen könnte. Das wären so vielleicht ganz, ganz spannende gesellschaftliche Themen.
Dann kommen wir mal einen kleinen Schwenk ins Private. Wo ist privat so Ihr Lieblingsplatz? Das muss ja nicht immer zu Hause sein, sondern vielleicht auch ein besonderer Ort.
Was mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, war ein Tauchurlaub auf den Malediven, wo ich wirklich das große, große Glück hatte, zur Plankton-Season auf den Malediven tauchen zu dürfen, mit viel Großfischen, 5 Walhaie gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Manta-Rochen zum Teil um uns rum waren. So gerade in dieses fremde Element des Wassers einzutauchen und doch diese enorme Artenvielfalt und diese auch sehr, sehr großen und sehr, sehr vielen Tiere dort zu erleben, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und das war was, wo meine Frau und ich immer gesagt haben, das würden wir gerne nochmal machen.
Mit wem würden Sie gern mal einen Tag verbringen?
Ich bin da sehr froh mit meiner Frau und meiner Familie und freue mich sehr, mit denen einfach einen Tag zu verbringen. Das ist dann Fluch und Segen, auch der Tätigkeit, dass man doch häufig zeitlich sehr eingebunden ist und gerade so das private Leben manchmal vielleicht auch ein bisschen zu kurz tritt, so sehr gerne ich das auch tue. Wir haben ja vorhin schon über meine intrinsische Motivation auch gesprochen. So sehr leidet dann vielleicht auch manchmal Freunde, einfach Familie darunter. Und an erster Stelle würde ich erstmal diese nennen, bevor ich dann natürlich haben wir dann vielleicht alle bestimmte Personen im Kopf. Da wäre ich ja durchaus auch eher historisch bei Mahatma Gandhi und Ähnlichem, der, glaube ich, da eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit wäre. Das sind natürlich spannende Gedankenmodelle, aber im ersten Schritt würde ich eher wirklich bei meiner Familie und meinen Freunden bleiben.
Herr Aschmann, ich glaube, Sie sind auch schon ein bisschen rumgekommen in der Welt, könnte ich mir vorstellen. Gibt es dennoch vielleicht ein Ziel, wo Sie sagen, ja, das steht noch, immer diese berühmte Bucketlist, da würde ich noch mal gern hin.
Ah ja, da gibt es noch eine Menge Sachen, die auf dem Zettel stehen. Oh, wenn ich mal in Afrika denke, ich habe noch nie eine Safari gemacht, ich war noch nicht in den Landschaftsparks, in den Nationalparks in Afrika, das ist, glaube ich, ein spannendes Ziel. Ich bin noch nicht gekommen in unsere Niederlassung in Tansania und damit natürlich auch Sansibar. Auch das wären noch Dinge, die mal auf meiner Liste stehen.
Dann zur letzten Frage in unserer Rubrik, welche Fähigkeit oder Eigenschaft hätten Sie gern für einen Tag? Ist natürlich auch nicht so einfach, vielleicht so eine Art Superkraft, dass Sie sich auch gern manchmal als Chef in 5 Teile teilen müssten, um gleichzeitig überall zu sein.
An erster Stelle vielleicht genau das, was ich gerade geantwortet habe, mit welches Projekt ich denn mal umsetzen würde. Also einfach Dinge, die wieder dazu führen, dass wir globale Herausforderungen lösen können, über die ich ja gerade schon gesprochen habe. Und ganz persönlich in meiner Aufgabe, die Superkraft vielleicht, ich will gar nicht sagen, Gedanken zu lesen, sondern Menschen zu verstehen. Denn auch das haben wir gerade als Architektur- und Ingenieurbüro in unseren Führungspositionen. Vielleicht ist die schwierigste Aufgabe, der wir uns tagtäglich stellen müssen, ist gerade dieses Wissen um Psychologie, das Umgehen mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen Charakteren. Wir sind alle gut ausgebildet, haben studiert auf eine Tragwerksplanung. Bei mir auf Buchhaltung, Steuern, Controlling, Ähnliches bin ich vorbereitet. Damit kann ich umgehen. Aber die große Herausforderung ist dann immer tagtäglich mit den Menschen umzugehen und sie zu motivieren. Und wenn ich das könnte, das wäre toll.
Vielen, vielen Dank erstmal für diese teils auch wirklich sehr schönen und privaten Einblicke. Und da komme ich zu unserem heutigen Thema Strategie 2030. Was ist da für ein Gedanke hinter, solche Strategien zu erarbeiten und letztendlich ja auch ins Unternehmen zu tragen? Das ist ja dann der nächste Step und die Herausforderung dabei.
Wir alle und die Gesellschaft, die Technologie ändern sich und sind ja im permanenten Wandel. Wenn wir mal zurückblicken, wie wir vielleicht gelebt haben in den letzten 5, in den letzten 10, 15 Jahren, Dinge, die für uns heutzutage selbstverständlich sind, wie die Nutzung von Smartphones, die Nutzung gerade, die sicherlich unser Arbeitsleben verändern wird, wie KI, was heißt das für die nächsten Jahre? Da sind eine ganze Menge Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Jeder Einzelne und natürlich auch wir als Unternehmen. Die Erwartung von Mitarbeitern ändert sich in den Generationen. Modelle, in denen wir arbeiten, Führung ändert sich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es als Unternehmen gut ist, wenn man zumindest probiert, die Herausforderungen für die nächsten Jahre und die Tendenzen zu antizipieren und ein bisschen vorzudenken und sich darauf einzustellen. Ich weiß auch nicht, wie wir 2030 arbeiten werden, wie wir leben werden, welche gesellschaftlichen Herausforderungen noch vielleicht auf uns zukommen. Aber wir können zumindest gemeinsam probieren, da einige Szenarien vorzudrängen, zu antizipieren und uns darauf einzustellen. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass das einfach fahrlässig wäre, wenn man das als Unternehmen nicht tun würde. Sehr wohl wissend, dass dann im Endeffekt vieles, was im Leben passiert, von der Strategie abweicht.
Ja. Strategie 2030, vielleicht können Sie uns ja ein Stück weit abholen, was sich dahinter verbirgt.
Wenn man sich, glaube ich, alle Strategien von Unternehmen anguckt, dann gibt es, ich denke, im Moment fast keine Strategie eines Unternehmens, die Nichtpunkte wie Nachhaltigkeit, die Nichtpunkte wie Digitalisierung, also bei uns sicherlich auch das Thema Building Information Modeling, aber ich glaube auch in allen anderen Strategien das Thema KI beinhaltet. Es ist fast notwendig, dass wir uns auch diesen ganz großen Herausforderungen natürlich stellen.
Das spielt ja auch alles mit rein, letztendlich. Also Klimawandel, Energiewende, aber auch KI.
Ja, und gerade wo Sie es sagen, bei diesem Thema Klimawandel, Verkehrswende, Energiewende, sind wir als Ingenieure mit unseren Projekten eigentlich die Antworten haben auf diese gesellschaftlichen Herausforderungen. Ich glaube, dass wir da eine ganze Menge der Gesellschaft zurückgeben können und dass es eine wichtige Aufgabe in unserem täglichen Doing ist, gerade auch Antworten für diese komplexen Herausforderungen zu finden.
Stichwort Energiewende. Innoslagner ist ja seit Jahren Treiber der Energiewende. Sie begleiten große Infrastrukturprojekte wie etwa den Südostlink, also den Bau der großen Stromautobahn von Norden nach Süden, also Richtung Bayern. Ja, welchen Stellenwert hat das Projekt bei Innoslagner? Und die etwas überspitzte Frage, wie geht's da voran?
Ich würde es etwas weiterfassend wieder beantworten. Bereits, ich glaube, es war 2012, hat die Bundesregierung mit dem Energiewirtschaftsgesetz ja festgelegt, dass im Großen und Ganzen 4 Kabeltrassen in Deutschland gezogen werden. Die großen 4 Stromautobahnen, die dazu sorgen sollen, dass der Strom, der ganz wesentlich nachhaltig an den deutschen Offshore-Windparks produziert wird, auch in Deutschland verteilt wird. Und bei 2 dieser 4 Kabeltrassen haben wir ganz wesentliche Anteile in diesen Trassen jeweils. Fange ich mal an mit dem Südlink, wo wir von den Abschnitten 5 bis 10 jeweils in unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften die Bauüberwachung und Baulogistik machen. Sie haben gerade schon gesagt, Südostlink angesprochen. Ja, da sind wir im Abschnitt A1 und B tätig und im Südostlink Plus. so nennt 50 Hertz dieses Kabelprojekt, also das, was an dem Südlink nach Norden hin anschließt, von Magdeburg, die Erschließung Hohenach-Schwerin, sind wir tatsächlich auch mit der Trassierung und Planung tätig. Und wenn ich das Ganze jetzt als komplexe Herausforderung mal sehe, ist es in Summe das größte Projekt, was wir je begleitet haben, eines der ganz, ganz großen gesellschaftlichen Herausforderungen, das für uns natürlich auch einen enormen Stellenwert hat. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir gerade in solchen Projekten fast mit allen anderen großen deutschen Infrastrukturplanern in Arbeitsgemeinschaft aufgestellt sind. Denn für jedes einzelne Büro ist doch diese Herausforderung so derartig groß, dass es gar nicht zu bewältigen wäre. Und natürlich, wenn man sich dann in Arbeitsgemeinschaften aufstellt, kann man Know-how ergänzen und kann insbesondere auch Kapazitäten viel, viel besser austauschen. Denn in Summe reden wir da, will nicht sagen Hunderten, aber von zig Dutzenden von Bauüberwachern, die notwendig sind, um diese Kabelprojekte erstmal zu realisieren. Und wie gesagt, in Summe das Größte, sowohl im Bauvolumen wie das Größte im Honorarvolumen, wenn ich an die Gesamtvolumen in den Arbeitsgemeinschaften denke, was wir je realisiert haben. Wenn Sie ganz konkret nach dem Südostlink ja gefragt haben, dann ist es die erste Kabeltrasse jetzt, wo alle Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sind. Als letztes, der letzte Abschnitt ging, glaube ich, im Juli durch das Planfeststellungsverfahren. Und die ersten Bauarbeiten haben bereits im zweiten Quartal 2024 begonnen. Im Moment liegt die Kabeltrasse sehr gut im Zeitplan.
Gut, und Sie sind auch optimistisch, was kommende Projekte in diesem Sektor betrifft, dass da die Bundesregierung die richtigen Weichen stellt.
Dann sind wir bei dem Thema Finanzierung der Energiewende. Ich glaube, dass es wichtig ist, um in der Bevölkerung nicht die Akzeptanz für die Energiewende zu verlieren, wenn ich jetzt an die letzten Wahlaussagen einer gewissen eher rechtsorientierten Partei denke, ist es wichtig, dass wir uns hier über die Kosten ehrlich und in der Gesellschaft unterhalten. Ich glaube, es wurde zu lange den Menschen suggeriert, dass es möglich ist, die Energiewende hinzubekommen, ohne persönlich Wohlstand dadurch zu verlieren, dass Kosten steigen. Und hier hat meines Erachtens die letzte Regierung eine große Chance vertan, sich dort ehrlich zu machen, offen zu kommunizieren und die Gesellschaft einzufangen.
Das heißt, es hat ein großer Vertrauensverlust einfach stattgefunden.
Ja, genau. Jetzt gerade wirklich in den letzten Wochen hat ja die aktuelle Regierung probiert, da ein bisschen diese Ehrlichkeit mehr reinzukriegen. Ich glaube, dass es notwendig ist für einen gesellschaftlichen Konsens, stellt aber im Moment Teile der Energiewende ein Stück in Frage. Denn wir müssen uns schon darüber unterhalten. Es ist ja nicht mit den 4 Stromtrassen getan, sondern wir bauen das gesamte Energienetz in Deutschland um. Dazu gehören sehr, sehr viele Umspannwerke. Dazu gehören auch die Ost-West-Verbindungen. Und im Moment haben wir jetzt wieder eine gesellschaftliche Debatte angefangen, ob wir uns die Erdkabel, denen ja große Teile der 4 Stromtrassen realisiert werden, diese Erdtrassen wirklich leisten können und wollen. Zu der damaligen Debatte ist es sehr wohl gesellschaftlich diskutiert worden, auch wenn man das heutzutage kaum noch weiß, sondern da hat man einfach gesagt, Überlandleitungen sind nicht genehmigungsfähig aufgrund starkem Widerstand in der Bevölkerung. Uns muss aber aktuell auch klar sein, dass wir hier etwa dann nur über ein Viertel der Kosten reden. Und wenn wir natürlich alle gerade die Kosten für unseren Stromverbrauch, ja, jeder privat einfach so in seinem Portemonnaie merkt, dann ist eine solche Debatte notwendig.
Nun ist die Energiewende das eine. Das andere ist natürlich das Thema Infrastruktur, wo ja nun Inroß-Lackner auch eine gewichtige Rolle spielt und spielen wird. Die Bundesregierung hat ja bekanntlich das Sondervermögen für Infrastruktur, da ist die Klimaneutralität natürlich dann auch mit drin, in Höhe von 500 Milliarden auf den Weg gebracht. Wie ist da so Ihre Prognose oder welche Effekte erhoffen Sie sich? Grundsätzlich ist ja erstmal positiv, so würde ich das sagen, auch wenn es natürlich Schulden sind, die aufgenommen wurden.
Wenn Sie sagen Schulden, ja, dann ist das ja der große Teil der Finanzierung, zu dem sich die jetzige Bundesregierung entschlossen hat. Ich glaube, dass viele dieser Investitionen gerade in der Infrastruktur zwangsläufig sind. Ich habe vorhin schon über Klimawandel gesprochen. Wenn wir nicht Bilder wie aus dem Ahrtal, Bilder in Valencia, in allen deutschen Städten, Orten, an allen deutschen Flüssen sehen wollen, müssen wir einfach in Klimaschutz, Starkregenereignisse, Hochwasserereignisse investieren. Ich halte es ein ganzes Stück für alternativlos, erstmal diese Investition zu tätigen. Die Frage ist natürlich, wo kamen die Gelder her? An diesem Diskurs ist ja auch die letzte Regierung wohl ein bisschen zerbrochen. Im Moment werden wir ganz wesentlich ja durch Schulden finanzieren. Eine große Frage wird jetzt dabei sein, was gelingt es denn wirklich davon, uns jetzt umzusetzen? Denn alleine Geld, allein, dass wir Sondervermögen ausgerufen haben, realisiert noch keine Projekte, baut keine Deiche, keine Straßen, keine Brücken. Jetzt ist es wichtig und diesen richtigen Schritt, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, diesen richtigen Schritt, dass man jetzt sagt, wir müssen in den Standort Deutschland, in die Wettbewerbsfähigkeit, in den Klimaschutz investieren, auch wirklich auf die Straße zu kriegen, Projekte umzusetzen.
Jetzt habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs natürlich ein bisschen recherchiert und auch war auch ein bisschen auf LinkedIn unterwegs und da haben Sie sich auch geäußert und da habe ich herausgelesen, dass Sie vor allen Dingen ein Verfechter sind, dass Vorhaben künftig auch schneller umgesetzt werden, Stichwort Regulierung, Stichwort Vertrauen in der Bevölkerung. Ja, ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, wir müssen einfach bei der Umsetzung dieser Vorhaben, der Infrastrukturvorhaben, ob es jetzt nun Sanierung ist oder Neubau, schneller werden?
Das ganz sicher. Das ganz sicher, wenn wir uns Realisierungszeiten angucken, wenn wir über Hochwasserschutz reden und zum Teil zwischen den ersten Planungsaufgaben und der Realisierung schon heutzutage planen, Zeiten von bis zu 30 Jahren. Ja, dann muss ich nicht lange drüber nachdenken, wie oft wir dann noch zum Beispiel ein Elbhochwasser sehen werden in den nächsten 30 Jahren. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wann und wie viele. Ich weiß aber, es werden ganz bestimmt welche kommen. Und dann brauchen wir natürlich allesamt gesetzliche Abwägungen. Wir haben in Deutschland zu lange die Diskussion ausgesessen, fange ich damit gerne mal an, ab wann eigentlich Einzelinteressen und damit meine ich auch Eigentum hinter einem Gemeinwohl hinterherstehen muss und nachrangig behandelt wird. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man gesellschaftlich führen muss und dann natürlich in Gesetze umgießen. Aber wir müssen auch natürlich über die Verschlankung von Gesetzen nachdenken. Was ist wirklich notwendig zu regulieren? In den letzten Jahren hatten wir, glaube ich, zu stark darauf gesetzt, dass wir jede Eventualität in ein Gesetz noch gießen. Hier müssen wir uns alle als mündige Bürger, als Wähler mit der Verwaltung auch gegenseitig wieder ein Stückchen mehr vertrauen. Vertrauen auch in die Unternehmen, in die Industrie, dass man Investitionen, die sinnhaft sind, auch tun wird und das nicht in Gesetze gießt. Also insofern müssen hier, glaube ich, viele Gesetze wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Um auch Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, müssen wir uns über Standards unterhalten. Ich will, weiß Gott, keine Schutzgüter irgendwie hinten runterfallen lassen. Aber trotzdem, auch da brauchen wir mal eine gesellschaftliche Abwägung vielleicht, ob wir an der einen oder anderen Stelle in eine falsche Richtung gesteuert haben. Und ich erhoffe mir natürlich auch, wenn ich an unsere Verwaltung, wenn ich an unsere Tätigkeit denke, auch über das Thema Digitalisierung innerhalb der Verwaltung, der Bürokratie, auch schnellere Prozesse.
Stichwort KI. Wir werden hier im IL-Podcast noch eingehender darüber sprechen, aber ohne Wenn und Aber, das betrifft in Roßlackner. Und die Frage ist, wie schnell kriegt man das auch da wieder auf die Straße intern gesetzt, um einfach Prozesse zu optimieren? Sie haben es gerade angesprochen, auch in der Verwaltung, aber auch einfach beim Planen, beim Umsetzen. Ich glaube, das ist auch noch ein großes Stück Arbeit und auch ein Teil der Strategie 2030.
Na klar, werden wir uns damit die nächsten Jahre auseinandersetzen. Wie immer, vielleicht in Europa, in Deutschland, aber an der Stelle sehe ich es durchaus positiv, versuchen wir uns erstmal Rahmen und Leitlinien zu geben. Wir sind gerade dabei, eine IT-Rahmenvereinbarung gemeinsam mit dem Betriebsrat zu schließen, wo wir dann auch Themen wie die Nutzung von Microsoft 365, die Nutzung von KI, die Nutzung von Copilot, wenn ich jetzt an das KI-Programm im Microsoft 365 denke, mal erstmal uns dazu positionieren und ein Stück zu regeln. Denn ich möchte auch allen Mitarbeitenden hier eine Sicherheit geben, was wir dort auswerten, überwachen, kontrollieren und was halt eben nicht. Das ist einmal ein wichtiger Rahmen, an den ich mich halten möchte. Und zum anderen natürlich auch das ganze Thema Datenschutz. Ja, auch wenn man dann vielleicht in Ländern wie China und USA oder ganz, ganz sicher nicht vielleicht schneller ist bei der Umsetzung von KI, ich glaube langfristig schafft es auch Vertrauen bei den Menschen, wenn man halt solche Reglementarien einhält und sich darüber auch unterhält.
Aber da hat der AI Act von der EU schon mal eine gute Grundlage geschaffen, was man dann aber letztendlich umsetzen muss dann auf der jeweiligen Ebene, ne?
Ja, er wurde dann aber auch sehr schnell umgesetzt. Jetzt gerade im letzten Monat ist ja erst der Referentenentwurf zu der Umsetzungsrichtlinie veröffentlicht worden. Ja, er gibt uns ein bisschen mehr da auch an die Hand als Unternehmen, was wir denn umsetzen müssen. Bisher sind wir da ein wenig allein gelassen worden. Es ist zwar eine Schulungsverpflichtung, die wir auch seit Februar diesen Jahres hätten ins Leben gerufen worden, die ich auch für richtig halte, um Mitarbeitende erstmal zu sensibilisieren. Auch im Umgang mit KI, im Umgang mit den Ergebnissen einer KI, im Umgang mit Datenschutz bei einer KI. Es ist aber gar nicht ausgestaltet worden, in welchem Umfang und nur sehr rudimentär, ja, mit welchen Inhalten. Es ist gar nicht ausgeformuliert worden, mit welchen Dokumentationspflichten das Ganze belegt ist. Hier hat man erstmal bei den Unternehmen eine große Aufgabe einfach mal so hingerollt und gesagt, wir überlegen danach, wie das ausgestaltet werden soll. Wir sind aber dabei, genau gerade solche Schulungsprogramme, wie ich gerade meinte, jetzt ins Leben zu rufen und werden die auch in den nächsten Wochen sicherlich ausrollen.
Und ganz wichtig, Sie haben es angesprochen, die Mitarbeitenden letztendlich dann auch mitzunehmen, die dann auch zu schulen und Anwendungen zu finden. Sie haben den Copilot angesprochen, wo man es dann auch in der Praxis anwenden kann.
Ja, das ist der Teil, um den ich mir wirklich weniger Sorgen mache. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich so bei uns durch die Flure gehe, die Architekten und Ingenieure sind im Grundsatz sehr kreativ bei der Erarbeitung auch von Lösungen. Ich war erst letzte Woche in einer Schulung, wo einer unserer Architekten mal Nutzungsmöglichkeiten zu KI vorgestellt hat und ein bisschen zu dem Thema auch sensibilisiert hat. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr schnell dann Ideen und wirklich tolle Ideen in der Belegschaft, wie wir KI bei uns nutzen können, um Abläufe, Routineaufgaben zu beschleunigen, um vielleicht an manchen Stellen auch Kontrollen wegzunehmen von Menschen und KI-basiert noch sicherer aufstellen zu können. So haben wir zum Beispiel alle Mitarbeitenden aufgefordert, zur Strategie 2030 im Rahmen eines Ideenwettbewerbs ihre Ideen uns mitzuteilen. Ich war total überrascht und sehr positiv erfreut, dass 28 Mitarbeitende Beiträge eingereicht haben. Wir haben die danach in einem unterschiedlichen Gremium bewertet. Und in Anführungsstrichen die Gewinneridee war gerade die Nutzung von KI im Unternehmen, wo auch schon ganz, ganz spannende Lösungsansätze skizziert wurden.
Also da merke ich spüre eine große Offenheit, ja, sowohl auf Arbeitgeber-Mitarbeitenden-Seite und sehr viel Kreativität. Und vor allen Dingen, ich finde es toll, dass dann auch die Mitarbeitenden mit einbezogen werden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, was alle Unternehmen betrifft, aber einfach Mitarbeitende stärker mit in die Prozesse einzubinden. Der Podcast soll ja einen kleinen Teil dazu beitragen, aber ich glaube, das ist auch für Sie ein wichtiges Anliegen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn Sie sagen Offenheit, ich nochmal darauf hinweisen, Offenheit im Rahmen von bestimmten Leitlinien.
Ja.
Das ist, glaube ich, mir und auch vielen, vielen in Europa insbesondere sehr wichtig. Das unterscheidet mich gar nicht von vielen auf diesem Kontinent. Und ansonsten, ja, kann ich diesen Eindruck nur unterstreichen. Wir sind inzwischen fast 1100 Mitarbeitende weltweit, davon ein Großteil mit Studium. Viele sehr kreative Menschen, gut ausgebildete Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Gerade auch das Thema Diversität macht da auch einfach eine Menge in unserer Unternehmenskultur aus. Wir beschäftigen im Moment 32 Nationen. Allein bei der Inroslagner SE, da habe ich die Auslandsbeteiligung noch gar nicht mitgezählt. Da kann man sich eine ganze Menge miteinander, voneinander lernen, befruchten, tolle Ideen austauschen. Das ist gerade was, was uns auch ja in der jetzt fast 90-jährigen Firmengeschichte immer ausgezeichnet hat, dass es uns immer wieder gelungen ist, auch ein Stück uns neu zu erfinden, Prozesse zu hinterfragen, unterschiedliche politische Systeme, wenn ich gerade an den Standort in Rostock auch denke, zu überwinden und sich diesen auch anzupassen.
Ganz, ganz toll. Und vielleicht noch, weil Sie sagen 900 bis 1100 Mitarbeitende mittlerweile, das Unternehmen wächst kräftig, ist glaube ich auch im Jahr 2025, wenn ich das richtig recherchiert habe, gewachsen. Es gibt durchaus auch immer wieder Beteiligungen, die getätigt wurden, sehr punktuell, glaube ich auch mit sehr viel Plan dahinter. Ist das auch ein Bestandteil dieser Strategie?
Ja, ich denke, dass auch ein Stück Wachstum wieder Teil dieser Strategie sein wird, ohne sie jetzt gerade schon ja niedergelegt zu haben. Wir hatten über Energiewende, über Klimawandel ja gesprochen. Es sind erstmal große, komplexe Vorhaben. Wir haben in Deutschland im Grundsatz ja eine Mittelstandsförderung, die auch an vielen Stellen berechtigt ist. Allerdings sind es viele große gesellschaftliche Herausforderungen, die einfach komplexe Lösungen und eine gewisse Größe schon alleine an Unternehmen erfordern, die diese beantworten. Wir können halt so eine Kabeltrasse nicht alle 10 Meter einem neuen Handwerker vergeben, dann sind einfach die Koordinierungsaufwendungen viel, viel zu groß. Also insofern glaube ich, dass durch die Größe unserer Projekte es auch zwangsläufig ein Stückchen notwendig ist, zu wachsen. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Bandbreite von fachlichen Herausforderungen. Und das waren auch hauptsächliche Schwerpunkte in den letzten Beteiligungserwerben, dass wir uns gerade in Fachlichkeiten verstärkt haben, die entweder gar nicht im Haus waren oder doch vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert waren. Wenn ich so an die letzten Zukäufe denke, bei Baugrund Stralsund mit der Geotechnik und der Geologie, bei RK Verkehrsingenieure mit dem ganzen Bereich Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik oder bei Bonkmeere Hoppmann mit dem Thema Schallemissionen, Bau- und Raumakustik oder Erschütterungen und Schwingungsemissionen. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite bei aller Digitalisierung glaube ich, dass eine räumliche Nähe zu unseren Kunden, zu unseren Projekten wichtig ist. Und den zweiten Schwerpunkt, und da sind wir auch wahrscheinlich in der Entwicklung noch nicht ganz am Ende, ist, dass schon in der letzten Strategie drin stand, dass wir flächendeckend in Deutschland uns aufstellen wollen. Und dazu gehören halt auch räumliche Ergänzungen wie BSBI, Bad und Sauter in Saarbrücken mit dem Thema Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik, Vermessung, Bauüberwachung oder ja als letzten und größten Zuerwerb in der Geschichte auch der Inroslagner, die PBR-Architekten und Ingenieure als Generalplaner ebenfalls im ganzen Hochbau an den Standorten Osnabrück, Hamburg, Hannover, Magdeburg und Jena, mit denen wir jetzt doch gemeinsam, wenn man sich den norddeutschen Bereich, nordöstlichen Bereich anguckt, wirklich flächendeckend da schon mal aufgestellt sind. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn man auf die Landkarte guckt, dass dann noch so in den Bereichen Nordbayern, Hessen, da noch Lücken in der Karte wären, die ich mir gut vorstellen, in den nächsten 5 Jahren auch zu schließen.
Herr Schmann, also wirklich ein toller Überblick, den Sie heute gegeben haben, auch was sich hinter der Strategie 2030 verbirgt. Insgesamt gefragt, ist Inroslagner für die kommenden 5 Jahre gut aufgestellt?
Aus meiner Sicht ja. Wir haben schon die ganze Zeit hier über Herausforderungen gesprochen und wir machen eine ganze Menge an Projekten, gerade in diesem Bereich Klimawandel, Verkehrswende, Energiewende, wo ich ja vorhin schon mal sagte, dass im Grunde es in Deutschland alternativlos ist, in diese Dinge zu investieren. Insofern werden da auch in Zukunft, und da denke ich auch weit über die nächsten 5 Jahre hinaus, nennenswerte Investitionen getätigt werden. Die haben auch sicherlich diese Aufstellung in diesen Herausforderungen hat auch sicherlich zugrunde, dass wir auch den höchsten Auftragsvorlauf im Moment in der Geschichte der Inroslagner haben. Wir sind aber auch, und es hat uns auch immer stabil gemacht, gerade durch die verschiedenen Aufstellungen im Bereich Hochbau, Infrastruktur, Energie und Umwelt, sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Und ob jetzt Investitionen stärker in die Straße oder stärker in die Bahn gehen, wir machen einfach beides. Und insofern, ja, ich will jetzt nicht sagen, ist mir die Verteilung egal, aber wir wären sicherlich bei beiden Investitionen auch mit Projekten dabei. Und das hat uns die Jahre ein ganzes Stück ausgezeichnet in der Unternehmensgeschichte, dass wir in unserer Positionierung, sowohl national wie international, wenn ich auch an die Märkte in Afrika und Asien denke, in der fachlichen Aufstellung über diese Bandbreite einfach sehr stabil und resilient aufgestellt sind. Wir haben sowohl öffentliche wie private Auftraggeber, sodass doch die letzten 30 Jahre mal zurückgeguckt, es immer Schwächen mal in einem Bereich gab, aber wir auch immer gemeinsam in der Lage waren, das auszugleichen. Wir haben ein tolles Team mit tollen Menschen an Bord. Ich habe mit ganz, ganz vielen von denen auch einfach sehr, sehr große Lust, die nächsten Jahre gemeinsam zu gestalten. Freue mich da auf die Zusammenarbeit und bin fest von überzeugt, dass wir toll aufgestellt sind und dass es uns gemeinsam gelingen wird, die nächsten 5 Jahre auch das Unternehmen weiterzuentwickeln und dass wir auf eine tolle Zeit 2030 zurückblicken.
Herr Aschmann, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für diese spannenden Einblicke. Und ich hoffe, dass die Mitarbeitenden und die Hörerinnen und Hörer da auch heute ein bisschen was mitnehmen konnten und wünsche Ihnen auch erstmal alles Gute.
Vielen Dank für Ihre Moderation.
Und der Aufruf von mir nochmal an alle Mitarbeitenden und alle Hörerinnen und Hörer natürlich. Teilt diesen Podcast, hört gern rein, sagt es weiter, vor allen Dingen im Flurfunk, an die Kolleginnen und Kollegen, dass es diesen Podcast gibt, und dann freue ich mich auf die weiteren Folgen.